Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast ist nicht nur in Deutschland ein Star, sondern inzwischen in halb Europa, von Spanien und Italien bis hin nach Polen. Seine Karriere als Sänger ging fast buchstäblich über Nacht durch die Decke. Eine Geschichte wie aus dem Märchen. Herzlich willkommen, Alvaro Soler.
Buenos dias.
Schön, dass du da bist.
Wie geht's? Freue mich auch.
Noch vor 6 Jahren kannte dich in Deutschland kaum jemand. Du hattest eine Band in Spanien. Inzwischen hast du als Solokünstler bereits über 80 Gold- und Platin-Auszeichnungen bekommen. Wahnsinn. Mhm. Wo hebst du die alle auf? Gibt es in deiner 50-Zimmer-Villa einen extra Raum dafür?
Genau, 50 Zimmer. Ich wohne irgendwo in den Maldiven.
Stimmt nicht?
Nee, genau, natürlich nicht. Es ist eher 40 Quadratmeter.
Tatsächlich.
In Berlin, ja.
Nur das Zimmer für die goldenen Platten.
Genau. Nein. Nee, meine Wohnung ist echt klein. Also in Berlin, weil ich brauche einfach nicht mehr. Und die ganzen Platten sind im Keller oder unterm Bett.
Die goldenen Platten liegen unterm Bett?
Ja, weil das jetzt kannst du doch nicht bringen, dass Gäste dann zu dir nach Hause kommen und auf einmal ist dein Gesicht überall. Also auch selber für mich. Ich kann nicht nach Hause kommen und irgendwie mein Gesicht sehen überall. Ich brauche ein bisschen einen Ausgleich. Und ich glaube, diese ganze verrückte Welt, da gehört auch diese Schallplatten, gehören auch dazu. Und ich will irgendwie noch meine ganze eigene Art irgendwie ein bisschen bewahren. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn nicht diese verrückte Welt in mein privates Zuhause reinkommt.
Du willst nicht über dem Küchentisch ständig an die Karriere und die Arbeit erinnern?
Nee, genau. Okay. Ich will da kochen und normal sein.
Okay. HR1, genau meins.
Que pasa, J-Lo, fragt Alvaro Soler, Jennifer Lopez, was geht ab? Und du guckst in dem Video ein bisschen schüchtern aus der Wäsche, als könntest du es selbst nicht glauben, oder?
Ja, na klar. Also hallo. Ich hab Ingenieurwesen studiert, weißt du, ich bin jetzt keine Rampensau gewesen. Ich habe immer Musik gemacht in meinem Zimmer und ich habe immer mich hinter dem Klavier beschützt so ein bisschen. Ich habe in der Band früher Keyboard gespielt und mein Bruder war der Leadsänger. Deswegen war es für mich nie so richtig, so sehr gewohnt, Solokünstler zu sein, bis es dann irgendwie dann einfach passierte und ich musste dann ja mich so reinschlüpfen und war dann happy, diese Challenge zu haben auch. Und habe es natürlich auch sehr gemocht, nur ich wusste, ich war noch nicht ganz ready. Und der Erfolg kam dann sehr, sehr auf einmal und mit J-Lo, das kam noch krasser dann irgendwie dazu. Das ist schon echt sehr unerwartet gewesen.
Und sie hat dich verlegen gemacht?
Ja, natürlich. Ich meine, wen nicht?
Tanzen Po an Po.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch sehr, sehr schön und das ist verrückt. Auf jeden
Fall. Aber wie kam es dazu? Du warst 24, hattest in Italien deinen ersten großen Hit. Wunderbar. Ja. Aber wie hat das Jennifer Lopez in Los Angeles mitgekriegt?
Einer von ihrem Team, der war in Italien im Sommer, wie fast alle Amerikaner, gehen nach Italien, nach Capri oder wo auch immer und machen dann schöne Holidays dort. Und dann lief Elmish Mashal rauf und runter, überall, im Radio, im Supermarkt, also überall, wo man sein konnte. Deswegen hat er es gehört und meinte, krass, das ist ja überall, das muss doch irgendwie, ich muss es J-Lo sagen. Und dann hat er J-Lo angerufen und sie war gerade mit den Kids dann zu Hause und hat gekocht und dann hat sie gesehen, wie mit dem Song die Kinder voll abgegangen sind und da meinte sie, ja krass, der Song hat was, wir müssen was hier machen. Und dann haben sie nicht angerufen, nicht direkt angerufen, aber eine E-Mail geschickt und ja, der Rest ist dann Geschichte.
In deinem Buch beginnst du damit, wie du zum ersten Mal mit J-Lo aufgetreten bist. Mhm. Und du warst überhaupt nicht glücklich mit diesem Auftritt. Was ist passiert?
Leider war das so, dass in dem Auftritt der Sound in meinem Ohr, wir haben ja immer Kopfhörer, wenn wir performen und damit wir den Sound richtig hören, die Stimme richtig hören und so, weil es gibt ja so viel Lärm, dass man es sonst gar nicht machen kann. Und in dem Fall war das so, dass mein Sound war sehr, sehr schlecht, ich hatte einfach nichts gehört. Und
nichts gehört?
Nee, und das war dann schlimm, weil ich dann nicht wusste, wann ich reinkommen sollte und ich war da der Erste, der singt und der eine Tag war mein Job. Das hat dann nicht geklappt und ich war dann genau einen halben Tag dazwischen und es war total kompliziert, wieder reinzukommen. Also
das, ein Nichtmusiker kann sich das nicht vorstellen, also einen halben Tag zu spät anfangen zu singen ist für einen Musiker eine Katastrophe,
genau.
Weil man eigentlich neu anfangen muss, oder?
Ja, ich hätte eigentlich sagen sollen, hey, stopp. Aber lass es nochmal machen.
Traut man sich dann auch nicht, ne?
Nee, natürlich. Das war halt, du warst bei J-Lo's Set. Also ich war ja bei J-Lo als Gast sozusagen dabei. Deswegen, es war nicht mein eigenes Set. Ich konnte das nicht, ich hatte nicht so einen Einfluss darauf. Und ich war auch zu schüchtern in dem Moment, glaube ich.
Und wie ist sie damit umgegangen? Der Schnösel kann nicht mal an der richtigen Stelle singen?
Nee, sie hat genau denselben blöden Sound gehabt. Deswegen war sie eigentlich voll verständlich und meinte, hey, es tut mir so leid. Das war schon, also natürlich, das war gut für mich, dass sie alle das verstanden haben natürlich. Weil in dem Moment dachte ich, okay, jetzt denkt wahrscheinlich jeder,
war klar, es war
ich
nicht
kann nicht
Schuld.
Singen. Das ist genau, aber es war intern war es ganz klar, das war nicht meine Schuld.
Nach dem Auftritt hat sie sich noch eingeladen, was trinken zu gehen. Ich frage mich, kann man mit einem Weltstar überhaupt entspannt ausgehen? Da wird man doch den ganzen Abend angeglotzt. Mit wem ist die denn da, oder?
Es war so wie so ein Aquarium oder so ein Zoo-Gefühl. Ne? Wir sind dann in diesem Privé reingegangen im Club und man kennt dann, das sind so die Tische, die sind ein bisschen höher, als wo man tanzen kann und so. Und dann kann jeder einfach hochgucken. Und das war Nur J-Lo-Songs liefen da in dem Moment. Das war echt ein bisschen komisch. Also, und nach einer Stunde war es sogar schon zu viel, wo ich dachte, okay, wir gehen, so, ich bin müde. Aber es ist komisch, wenn alle dich dann angucken. Ne? Das ist gar nicht so mein Ding.
Alvaro Soler in HR1. Alvaro Soler ist geboren in Barcelona, aber seine familiären Spuren führen unter anderem auch nach Hessen, genauer gesagt nach Bad Schwalbach. Was hat Bad Schwalbach mit deiner Familie zu tun?
Genau, Bad Schwalbach kenne ich selber leider nicht. Das war, bevor mein Vater sogar geboren war. Das ist nach dem Krieg sind meine Großeltern nach Bad Schwalbach gezogen und da ist mein Onkel und mein anderer Onkel geboren und von dort sind die dann nach Indonesien. Und das, also Bad Schwalbach ist ein Teil von denen gewesen. Genau, wie viele andere Orte irgendwie auf der Welt, verrückterweise auch Indonesien, dann noch wieder Tokio für meine Großeltern auch. Also, und dann nochmal die Costa Brava. Also okay. Das war ein Teil davon und ist verrückt. Also sie sind sehr, sehr viel rumgekommen.
Deine Familie ist an vielen Orten schon gewesen. Dein Opa ging dann erst nach Indonesien, schließlich nach Spanien. Da hat er eine junge Frau kennengelernt. So ist das Leben.
Ja.
Dein Vater also ist Deutscher und deine Mutter Spanierin mit belgischen Wurzeln. Welche Sprachen habt ihr zu Hause gesprochen?
Also hauptsächlich Spanisch und mit meinem Vater immer Deutsch. Wenn meine Mutter da war, dann war immer alles Spanisch. Und wenn meine Mutter nicht dabei war, nur mit meinem Vater, dann war es eben Deutsch.
Deshalb sprichst du perfekt Deutsch, ohne jeden Akzent.
Ja, weil ich auf die deutsche Schule gegangen bin auch. Und ich bin einfach sehr nerdig, was so Akzente angeht. Und ich liebe Sprachen. Ja, deswegen, ich lege sehr viel Wert drauf.
Und als du 10 Jahre alt warst, bekam dein Vater dann eben einen Job in Tokio. Du hast 7 Jahre in Japan gelebt, bist dort eben auf die deutsche Schule gegangen.
Genau.
War das als Kind für dich eine Riesenumstellung? Stell ich mir vor, von Barcelona nach Tokio?
In dem Buch erkläre ich auch, dass diese Umstellung nicht so groß war, weil ich eben so klein war noch. Und weil ich mit 10 war irgendwie so, egal wo meine Eltern sind, das ist mein Zuhause. Und ich dachte irgendwie, dass Japan voller Reisfelder ist und Tokio alles so Holzhütten wären. Also, so, aber natürlich, es war auch in den 2000er natürlich schon sehr, sehr ausgereift und technologisch einfach einer der größten Städte der Welt. Das war dann sehr viel LED und nicht so viel Holz, aber trotzdem sehr schön auf jeden Fall.
Man sagt den Japanern nach, dass sie sehr höflich sind, sehr zurückhaltend. Hat dich das auch geprägt?
Auf jeden Fall. Ich glaube, die Höflichkeit ist auf jeden Fall rangeblieben und den Respekt anderen Menschen gegenüber, das ist auch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Und dass man irgendwie von den anderen auch lernen kann, ne? Und nicht immer neidisch sein soll, was die anderen haben, was einer selber nicht hat und so. Das ist in Japan sehr, sehr wichtig. Und vor allem die Liebe zum Detail, weil Japan ist sehr, sehr detailaffin. Und ja, diese Höflichkeit und dieses manchmal ein bisschen sogar zu nett sein, das hatte ich auch. Das habe ich dann später mir dann abgeschaffen, ein bisschen das zu nett sein, weil es natürlich, obwohl ich immer noch nett bin. Also das ist schon krass, ja.
Alvaro Soler über seine Kindheit.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Alvaro Soler, der tatsächlich auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat. War das so dein eigener Wille oder die Bedingung der Eltern? Lern erstmal was Gescheites, dann darfst du Musiker werden.
Ein bisschen beides, glaube ich. Ich wollte immer schon Musik machen, aber ich wusste nicht, wie das geht. Also ich wusste nicht, wie man daraus einen Job macht. Weil ich kannte keinen, der das gemacht hat früher. Meine Mutter ist Innenarchitektin gewesen und mein Vater hat Maschinenbau und Industriekaufmann studiert und so. Es war sehr technisch und kreativ, trotzdem aber nicht jetzt musikalisch. Ich liebe Autodesign. Eigentlich wollte ich Autodesigner werden und deswegen habe ich Industriedesign studiert. Also ich habe es geliebt.
Aber du hast dich nicht nur mit Autos beschäftigt, sondern zum Beispiel auch mit nachhaltigen Zahnbürsten.
Ja.
Was ist eine nachhaltige Zahnbürste?
Ja, wir hatten halt viele Fächer in dem Unterricht, ne? Und eins, es hieß neue Materialien. In dem Fall ist es, dass man nicht nur eine nachhaltige Zahnbürste machen musste, sondern eher Mundhygiene sozusagen neu definieren musste und neu definieren konnte. Und dann ist es so, dass man immer mit Zahnbürste aufgewachsen ist, aber vielleicht gibt es ja eine bessere Option, deinen Mund zu putzen sozusagen und die Zähne zu putzen.
Also du redest da so begeistert von. Könntest du dir theoretisch auch vorstellen, in dem Beruf zu arbeiten? Würde dir das Freude machen?
Das ist auch so eine Welt, man muss schon sehr drin bleiben, ne? Das ist so wie bei der Musik. Also wenn du mal ein paar Monate oder eigentlich ein paar Jahre aus der Produktion raus bist, dann gibt es so viele neue Programme, so viele neue Sachen, die man lernen muss und dann ist man so ein bisschen raus. Aber ich verfolge das immer und meine besten Kumpels sind ja vom Studium und dann rede ich mit denen über Packaging, über verschiedene Sachen, die machen. Die arbeiten teilweise bei Danone oder bei Revlon, machen das Packaging, machen die Logistik und so. Also das ist ganz cool und das liebe ich noch, diese Connection damit zu haben.
Jetzt spielen wir Phil Collins für dich. Der war auch schon mal bei uns im HR1 Talk.
Schön.
Warum Phil Collins? Ist das ein Vorbild?
Ich hatte das Glück, ihn auch kennenzulernen, aber davor war eher, dass meine Eltern ihn sehr viel gehört haben im Auto und zu Hause und so. Und ich weiß auch, im Englischunterricht in Japan, 5. Klasse war das, dann haben wir einen Song genommen, in dem Fall von Phil Collins, Another Day in Paradise. Den haben wir genommen, um mal die Lyrics zu analysieren auf Englisch. Das war so eine Aufgabe, die wir gemacht haben im Unterricht. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, dass Musik auch eine Message hat. Und dass nicht nur Melodie ist und Instrumente, sondern auch was sagt. Und dann kam das dann raus mit 11, dann mit Another Day in Paradise.
Dann hören wir das jetzt. Another Day in Paradise für Alvaro Soler.
Oh, think twice.
Hier ist der HR1 Talk. Wir haben bereits gesprochen über die Kindheit von Alvaro Soler in Japan. Da hat er 7 Jahre gelebt. Das ist ja auch sehr berühmt für seine Karaoke-Bars. Kann man tatsächlich sagen, durch Karaoke bist du zum Singen gekommen?
Also ich bin zum Singen gekommen eigentlich eher zu Hause bei meinen Eltern und im Auto. Da haben wir sehr viel gesungen. Aber dass ich gemerkt habe, dass ich irgendwie singen kann, das habe ich erst in Karaokes gemerkt. Weil einfach man mit anderen Kumpels dann da war und Freunde. Und irgendwann ist so, hey, krass, wie kannst du da hochkommen? Oder wieso? Du singst ja nicht schlecht. In dem Moment in Karaoke hat man das dann irgendwie gecheckt. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie kann ich ein bisschen besser singen als die anderen gerade oder so. Also, zumindest hat man ein Gefühl dann dafür gehabt. Und das ist schon krass. Man ist geboren und man denkt, okay, man ist wie alle anderen. Und irgendwann merkt man durch Meinungen von anderen Leuten, dass man vielleicht was ein bisschen anders ist, ne? Oder was Spezielles hat. Oder eben, ja, dass man irgendwie so ein Talent hat. Und das ist dann sehr interessant zu merken, dass der Moment dann irgendwie kommt und dass man dann sagt, ah, okay. So krass, das ist jetzt doch anders, ne?
Und das Klavierspielen hast du dir auch selber beigebracht?
Genau, ja.
Also du bist tatsächlich so ein Selfmade-Musiker?
Ich habe nur ein bisschen Unterricht gehabt, als ich dann 15 war oder sowas. So modernes Klavier, Akkorde und sowas. Aber davor habe ich Klavier gelernt mit einem Lehrer, aber mein Lehrer war meine Screen auf dem Casio, auf dem Keyboard. Und der hat mir dann gesagt, hier, rechte Taste, das, diese. Also rechte Hand.
Aber Noten lesen kannst du, oder?
Nee, gar nicht.
Echt nicht?
Nee.
Okay.
Also Akkorde ja, aber Noten lesen braucht man auch heutzutage echt nur, wenn man Scorings macht für klassische Musik. Aber dafür gibt es auch Leute, denen du das schicken kannst, einfach gespielt und die können das dann in Noten übersetzen.
Mit deiner ersten Band hattest du schon ein Album produziert. Dann kam man auf dich zu, um dich zu einem Songwriter-Workshop einzuladen und später dann das Angebot, als Songwriter nach Berlin zu gehen und dann eben die erste Solo-Platte zu machen, aber eben ohne deine spanische Band. Hattest du da zuerst ein schlechtes Gewissen?
Auf jeden Fall. Da war ja mein Bruder und mein bester Kumpel dabei. Und ich habe ja sehr lange für die Band gekämpft auch und sehr viele schlaflose Nächte verbracht, indem man fertig geschrieben habe oder Sachen vorbereitet habe für das Konzert am nächsten Tag und sowas. Also wir haben sehr, sehr viel gelitten in der Band auch und das hat uns zusammengetan.
Okay. Ja, kamst du dir nicht ein bisschen dann so wie ein Verräter deiner Kumpels vor? Sind denn deine Kumpels hier heute noch sauer oder ein bisschen neidisch oder konntet ihr das irgendwie klären?
Nee, alles cool. Also ich glaube, dass einfach am Ende jeder davon profitieren kann, mehr als irgendwie Neid dafür zu spüren. Ich meine, sowohl mein Kumpel, der hat sehr, sehr viel dazugelernt und wir haben die beste Beziehung, die man haben kann. Mein Bruder, ich war mit ihm Abendessen, also sei es cool. Alles ist okay.
Alvaro Soler über seine Karriere. Alvaro Soler ist nicht nur als Sänger bekannt, sondern auch als Jurymitglied von Castingshows, vor allem in Italien. Da war er sehr berühmt, aber auch in Deutschland. Die Show Sing Mein Song und die Sendung My Move, Tanz deines Lebens im Kika. Und an diese Zeit denken wir jetzt zurück mit einer jungen Frau am Telefon. Guten Morgen, lieber Überraschungsgast.
Hallöchen, Farah hier.
Oh, hallo. Hey, wie geht's dir?
Gut, und selbst?
Ja, sehr gut. Okay.
Also, Farah, ihr seid gemeinsam in dieser Sendung aufgetreten und habt zusammen getanzt. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Es gab 2019 ein Casting, in dem der liebe Alvaro in der Jury saß, zusammen mit der Sarah Hammerschmidt und dem Massimo Senato. Und ja, dort habe ich dann vorgetanzt und mit den anderen beiden Jurymitgliedern hat der Alvaro dann entschieden, dass ich in die My Move Dance Crew komme und dann durfte ich bei seinem Song La Libertad performen, bei seinem Konzert im Wismar und ja, ich hoffe, du erinnerst dich an mich.
Ja, auf jeden Fall. Nee, na klar, es war unfassbar, die Performance war richtig, richtig gut und alle sind richtig ausgerastet. Das war super, das war für mich echt eine komische Erfahrung am Anfang mit der Jury auch zum Tanz, weil ich natürlich kein guter Tänzer bin selber. Aber am Ende das zu spüren und ich meine, am Ende geht es ja im Tanz auch um Emotionen und das hat man bei dir auch sehr, sehr gespürt, dass du richtig on fire warst. Deswegen habe ich sehr gefreut, dass das alles geklappt hat.
Erzähl ein bisschen, wie war er denn so? Ein strenger Typ in der Jury oder wie lief das so?
Es war gar nicht so lang, dass man es beurteilen kann, glaube ich.
Also ich muss sagen, anfangs hat man natürlich sehr Angst vor so einem Casting und natürlich kriegt man da erstmal so ein paar strenge Blicke, wenn man reinguckt. Also irgendwie wird man ja auch erstmal so kurz abgecheckt oder analysiert. Mhm. Aber ich muss sagen, durch das sympathische Lächeln und die lockere Art und auch die Motivation und auch dieses so, ja, jetzt atme einfach mal durch und gib dein Bestes so, da hat mir das meine Angst schon sehr genommen. Und auch dann bei den Proben praktisch für den Auftritt, du hast ja dann auch mit uns versucht zu tanzen, hast sehr angestrengten paar Tanzschritte mit uns zu üben. Ja.
Das heißt, das stimmt, er kann nicht tanzen, oder?
Das war ganz okay, oder nicht?
Nee, es war echt gut. Also dafür, dass du sonst immer gesagt hast, du kannst nicht tanzen, hast du dich schon sehr gut gezeigt.
Also sie ist auch streng mit dir gewesen, oder was?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist okay so, weil am Ende, weißt du, man muss ja seinen Job richtig machen.
Okay.
Genau, nein, also er war da total offen und hat eigentlich alles mitgemacht und hat uns auf gar keinen Fall im Stich gelassen. Du hast uns da ja dann auch nochmal zu einem zweiten Song hochgeholt, weil es dir so gefallen hat. Das hat uns auch total alle sehr glücklich gemacht. Ja.
Ja, es geht darum, einfach Spaß zu haben, ne? Und ich glaube, also tanzen, ich habe ja lange nicht so gut getanzt oder generell nicht, also am Ende gut tanzen oder nicht tanzen ist, glaube ich, ein blödes Wort, weil gut und schlecht gibt es bei sowas nicht. Ich finde, entweder fühlt man das oder man fühlt es nicht. Und dann,
genau, einfach das Feeling.
Genau. Und
aber
das
jetzt
ist halt,
hast du doch bestimmt Tanzunterricht, oder? Du hast doch bestimmt Choreografen, die dir genau sagen, wie du dich zu bewegen hast bei großen Auftritten, oder?
Also ich habe, bei La Cintura habe ich das Video ja gedreht mit dem Message von dem Song auch. Die Message von dem Song ist ja, dass man die Schwächen in Stärken umwandeln kann, ne? Und das so ein bisschen so Empowerment. Und bei La Cintura war es so, ich hatte da einen Choreograf mir genommen, weil ich unbedingt im Video lernen wollte, so eine Choreografie zu machen. Und dann habe ich die Choreografie durchgezogen bis zum Ende mit den Tänzern, die dann natürlich professionelle Tänzer waren. Und das war dann so ein Experiment für mich. Das war so ein bisschen das einzige Tanzcoaching, was ich hatte. Und es war eher ein psychologisches Coaching, ne? Kein Tanzcoaching. Es war eher so, ey Alter, du kannst das machen.
Mach dich locker, Junge. Ja.
Genau, also so, glaub einfach an dich und du, also, weil wenn man halt nie so wirklich getanzt hat oder man, ich bin ja immer so ein, ich denke, ich bin so ein bisschen groß, weißt du, da kann man nicht so gut die Bewegungen machen oder man ist dann zu lang oder sowas und sieht dann doof aus. Und am Ende ist es echt nur das Feeling. Also es gibt so viel Quatsch im Kopf, man muss sich davon befreien.
Farah, was ist aus deiner Tanzleidenschaft geworden seit diesem großen Auftritt?
Dieser Auftritt hat es auf jeden Fall sehr gestärkt. Also ich tanze ja jetzt schon seitdem ich 3 cool. bin und habe schon viele Auftritte und so gemacht, aber natürlich dann, ich sage jetzt mal, mit so einem richtigen Star da zu stehen, ne, ist natürlich dann nochmal was anderes.
Geil.
Also war auf jeden Fall schon sehr geil und nice und ich hoffe,
freut
mich. Vielleicht irgendwann nochmal.
Auf jeden Fall. Machst du denn gerade noch weiter und so? Was machst du denn jetzt gerade?
Ja, jetzt gerade ganz normal Training für Auftritte, für Meisterschaften. Also ich bin noch stark dabei. Ich gehe auf viele Workshops.
Cool.
Ja.
Mega geil.
Farah,
mach weiter so.
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und so ein bisschen erzählt hast, wie es so hinter den Kulissen ablief. Und jetzt spielen wir natürlich den Titel, den ihr zusammen performt habt in Wismar auf der Bühne. Einverstanden?
Natürlich.
Farah, vielen Dank. Freue mich, mit dir zu sprechen. Bis dann.
Liebe Grüße.
Ciao, liebe Grüße.
Hier ist La Libertad. Alvaro Soler ist unser Gast. Seine Partymusik macht immer gute Laune. Man könnte sagen, ein Spezialist für Sommerhits. Was macht einen guten Sommerhit aus?
Also Sommerhit sagt ihr immer, ne? Am Ende.
Ach so, ist das was typisch Deutsches, oder was?
Also viele von den Lyrics sind ja gar nicht über Sommer. Viele sind ja sogar traurig. Ich liebe auch den Kontrast. Ein bisschen so gute Laune-Musik und so Lyrics, die vielleicht etwas Trauriges transportieren. Da haben wir das Positive und das Negative, ne? Und am Ende ist es nur up to us sozusagen, wie wir das jetzt handeln. Ich finde einfach, wenn man Spaß hat, dann merkt man es einfach im Studio und man merkt es dann später, wenn man den Song hört.
Also Alvaro Soler hat auch eine nachdenkliche Seite. Vielleicht zeigt er dir ja gleich im HR1-Fragebogen.
Oh, vielleicht, lass schauen.
Der HR1-Fragebogen ist noch nie gesungen worden in der langen Geschichte dieser Sendung. Alvaro Soler hat seine Gitarre mitgebracht und jetzt auf dem Schoß. Ist Gitarre spielen Arbeit für dich eigentlich oder sitzt du damit auch zu Hause alleine auf dem Sofa?
Das ist voll Entspannung eigentlich.
Ja.
Also ich merke auch, wenn ich lange keine Gitarre gespielt habe oder Klavier, dann bin ich so ein bisschen unausgeglichen.
Okay,
ja, ja.
Dann wollen wir jetzt was für deine Ausgeglichenheit tun, aber vorher ein paar Gut. Stichworte. Mein schönstes Privileg als Sänger ist...
dass man Leute glücklich machen kann. Dass man einfach mit einem Foto oder mit einem Videomessage oder einer Sprachnotiz einfach jemandem so eine Freude bringen kann und für mich einfach, ja, 20 Sekunden von meiner Zeit ist.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Oh, ein halbes Pfund?
Eine normale Packung.
Ah, okay. Ich dachte, wie so mit englischen Einheiten jetzt.
Nein.
Ich glaube, also ja, so ungefähr so 1 Euro bis 2,50 Euro, wenn es so Bio oder so ist.
Zuletzt geklaut habe ich.
Ah, oh Gott. Zuletzt geklaut habe ich. Ich klaue gar nicht.
Gut. Kinder.
Kinder sind die Freude des Lebens und Kinder sind einfach, haben wir so eine naive Haltung, was alles angeht. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt. Ich glaube, man müsste sich mehr an Kindern orientieren, was so Gefühle und so und ein bisschen Freiheit. Und wir sind einfach zu verkopft, finde ich manchmal, wenn wir nicht mehr Kinder sind.
Möchtest du mal Kinder haben oder reicht es, wenn dein Bruder welche hat und du vielleicht mal Onkel bist oder so?
Genau, nee, doch, Kinder, ja, doch, ich würde gerne Kinder haben. 2 oder 3.
Mein Lieblingsessen.
Mein Lieblingsessen ist Spaghetti Vongole.
Am meisten auf die Palme bringt mich.
Wenn mein Flug verspätet ist und ich dann nicht rechtzeitig ankomme, vor allem wenn ich so einen Off-Day habe danach und ich warte auf mein Bett und dann am Ende darf ich das doch nicht genießen. Das ist nicht so schön.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich Familie, Ausgeglichenheit. Ja, wenn man im Reinen ist mit sich selbst, wenn man irgendwie meditieren kann, wenn man Zeit für sich hat und ja, die Sachen machen kann, die einen Spaß machen.
Meditation ist wichtig für dich?
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche jeden Tag zu meditieren. Schaffe ich aber leider nicht gerade. Aber es ist gut. Also ich glaube, dass ich sehr viel, ja, viel mehr Energie dann auch habe danach. Und einfach von dem Ganzen in der Arbeit, wo man sehr viel spricht auch und sehr viel von einem gibt, dass man einfach die Kraft wieder zurückbekommt.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Uff. Das sehen wir doch gerade an der Wahl. Das ist einfach auch mit Demokratie, das gar nicht so leicht ist.
Bereut habe ich?
Bereut habe ich? Boah. Also man bereut sehr viele Sachen und auch gar keine gleichzeitig. Bereut habe ich in dem Fall nichts, was in meinem Leben jetzt meine Musik ausgemacht hat. Also da bin ich happy mit dem, was passiert ist, weil ich glaube auch die Sachen, die schwierig waren oder die schlecht waren, auch am Ende eine gute Auswirkung drauf hatten. Aber ich bereue es immer, meine Familie so wenig zu sehen.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Oh, ich würde gerne einen Abend verbringen mit Angela Merkel.
Ach, was würdest du sie fragen?
Ja, ich würde sie einfach fragen, wie sie es hingekriegt hat, es so gut durchzuziehen und ob sie ein paar Tipps hat für Spanien.
Mein größter Flop war?
Also wenn man so Songs redet, dann mein größter Flop war Agosto, lustigerweise. Aber Agosto war so die zweite Single, die keiner kennt. El Mismo Sol kennt jeder und Agosto dann nicht, weil wir Agosto auch im September gebracht haben. Vielleicht war das einer der Gründe.
Der Glaube?
Der Glaube ist was sehr Wichtiges. Ich bin katholisch aufgewachsen, also das ist dann so gewesen in meinem Leben. Aber ich glaube, dass der Glaube sehr persönlich ist und in jedem steckt und es ist frei zu definieren.
Ich habe Angst vor?
Ich habe Angst vor Spinnen und Schlangen.
Tatsächlich?
Ja. Also vor allem Schlangen, weil man die einfach nicht, man kann nicht diese Bewegung vorhersehen. Das ist einfach schrecklich.
Ja, Schlangen gibt es nicht so viele, aber wenn jetzt eine Spinne in deiner Küche sitzt, ist das doof, ja?
Ich habe dann den Mut und sage, okay, jetzt nehme ich ein Glas. Ich wollte sagen, ein Papierstück und zerfetzt es. Nein. Ich nehme ein Glas und befreie es.
Bittest
dann.
Sie freundlich raus, ja, verstehe.
Vielleicht.
Treue.
Wenn ich das nicht schaffe.
Treue.
Treue ist, Treue ist Priorität.
Kuba.
Kuba ist ein unfassbares Land, sehr, sehr interessant. Und dort habe ich schon 3 Videos gedreht. Ja.
In einem Bücherregal unten rechts steht...
Uff. Bücherregal unten rechts bei mir steht ein Buch von einer Erinnerung von der Mille Miglia. Das ist so ein historisches Rennen, was es in Italien gibt seit 1927 oder 21. Und da habe ich mitgemacht mit einer Foundation, mit einer italienischen Charity-Organisation. Wir haben damit ein Röntgengerät gekauft für ein Krankenhaus in Brescia. Und das war super, super schön. Aber ja, das Buch liegt erstmal in der Ecke, weil es da Fotos sind mit mir in einem Auto und sowas.
Jetzt aber freue ich mich über deine Gitarre.
Ja.
Willst du mal was anspielen? Also zum Beispiel einen Song aus einem neuen Album. Machia heißt die Single davon.
Ja, dann lass doch direkt Machia machen.
Ja, sehr gerne.
Ja. Salgo a tomar algo, trae tu una canción, pues todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí. Pues todo sale bien y nada importa hoy. Te vienes o te vienes, sí o no.
Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Yo, para pa para pa para pa para pa para para pa para pa para pa para para para.
Unplugged, exklusiv in HR1. Dankeschön, super.
Ja, na klar.
Ein wahrer Sonnenschein ist bei uns zu Gast. Alvaro Soler wirkt zumindest in seinen Videos immer so gut gelaunt, hat aber gerade gesagt, dass er eigentlich ein bisschen schüchtern ist. Ja. Also das heißt, du bist nicht wirklich immer so extrovertiert. In deinem Buch schreibst du das ja auch so.
Ich bin aufgewachsen als schüchterner Mensch. Also ich hatte die Aufgabe, vom Schüchternen eben mich auf die Bühne zu transportieren und dann eben an Charisma zu gewinnen, an Selbstbewusstsein und was mich nicht nur auf der Bühne dann helfen würde, sondern auch später im Leben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön, irgendwie seine Schwächen zu finden, um an was zu arbeiten als Person. Mhm. Weil man arbeitet immer sehr viel im Job oder in der Arbeit, weißt du, überall. Aber ich glaube, an sich selbst arbeiten machen nicht so viele.
Aber eigentlich ist der gut gelaunte Sunnyboy eine Rolle, die du dann hast auf der Bühne?
Das bin auch ich natürlich, aber es ist einfach ein anderer Teil von mir. Und die Bühne ist für mich ein unfassbarer Austausch mit den Menschen und das bringt mir so viel Glück, das könnte ich nie mehr austauschen. Aber es hat mir sehr gekostet, also hat mir einfach gekostet, natürlich irgendwie auf der Bühne selbstbewusst umzugehen.
Aber es gibt auch Tage, wo du dich eigentlich lieber mal zurückziehen möchtest, wo du deine Ruhe haben willst.
Ja, nicht. Natürlich, jeder von uns, glaube ich.
Ja, es gibt Leute, es gibt solche Rampensäue, die das vermissen würden, die jeden Tag auf die Bühne rennen wollten. Also du brauchst diesen Ausgleich.
Genau, ich brauche beides so ein bisschen, aber ich finde, dass in der Quarantäne zum Beispiel, das war ja ein gutes Beispiel, zu sehen, wie man dann drauf ist, wenn man keine Bühne mehr hat. Ich habe viele Kumpels gehabt, die dann so, ey, ich brauche dieses so zum Leben, so ein bisschen diesen Austausch mit den Menschen. Ich brauche diesen Applaus, ne? Das ist auch so eine Sache, weil man ständig einfach einen Applaus bekommt. Mhm. Und das ist so eine sowas, was bei mir nicht so wichtig ist, finde ich. Ich finde, dass ich wieder mal Zeit hatte, um im Studio zu sein, um mich wieder auseinanderzusetzen mit Musik, mit meinem Instrument und dann diese Verbindung wieder mit mir selbst zu haben. Und deswegen war es gut für mich, im Studio zu sein, wieder zu produzieren, wieder mit dem Klavier neue Sounds auszuchecken und so weiter. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gebracht.
Wie funktioniert das dann im Umgang mit deinen Fans? Du willst auch mal deine Ruhe haben, kann man ja gut verstehen. Ja. Aber jeden Tag kommen doch irgendwelche Mädels wahrscheinlich an, die sich freuen, dich zu sehen, die Selfies machen wollen, eine Umarmung, am Küsschen am liebsten.
Klar.
Wie machst du das dann?
Also ich glaube, das hängt davon ab, wie respektvoll die Leute damit umgehen auch und wie viel Empathie sie auch haben, ne, für mich. In Berlin ist es sehr gechillt. Also Berlin ist ja eher so, dass so Leute von der anderen Straßenseite, hey Alvaro, wie geht's? Schönen Tag und so. Und ich so, hey, du.
Das ist in Ordnung, ja.
Das ist mega, das ist super, das ist, finde ich, ja mega cool sogar. Ja. Und dann gibt's natürlich auch Momente, wo man dann im Flughafen ist, vielleicht in Italien, man ist gerade gelandet und auf einmal rennen dann so voll viele Leute auf mich zu und so, ah, ein Foto. Und das ist dann natürlich eine andere Sache. Das ist dann nicht mehr.
Und dann bist du wieder in dieser Rolle, weil wenn du dann sagst, lass mich in Ruhe, dann kommt wahrscheinlich sofort der Satz, der ist ja gar nicht so nett, wie er immer tut, oder?
Ja, ich würde das nicht sagen in dem Moment, weil ich das auch, ich mag das auch in dem Moment. Und ich glaube, wenn man halt jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, dann ist es schon schwieriger. Ich finde, wenn man jeden Tag sieht, dass seine Freiheit vielleicht, seine eigene Freiheit ein bisschen dadurch leidet, dass man eben dann nicht mehr raus kann oder dass man das sich zweimal überlegt. Das ist dann ein bisschen nervig. Aber wenn ich jetzt in Italien bin, dann bin ich vielleicht 2-3 Tage da und dann sage ich, hey, dann, weißt du, dann mache ich das und dann mache ich mit jedem Fotos, die ich kann. In Italien ist es einfach so, dass man ein bisschen als Skulptur behandelt wird manchmal und dann ist es so, dass sie nicht mal Hallo sagen. Die kommen einfach hin und Handy da und ciao, ciao. Und ich mache Hallo. Manchmal ist es nicht mal ein Hallo und das ist schon...
Das ist schon auch unverschämt, oder?
Das ist auch ein bisschen komisch einfach, weil ich glaube, dass erstens, ich glaube, dass die Leute da einfach sehr gewöhnt sind, Leute zu sehen, die im Fernsehen sehen und dann gehen sie einfach hin und machen ein Foto und das ist irgendwie normal. Das Wort Paparazzi ist ja auch italienisch. Und in Berlin ist man so ein bisschen cooler noch drauf. Ne? In Berlin ist ja, nee, ich gehe da nicht hin, ich sag da nichts, weil ich bin ja cool.
Ich bin genauso cool wie Alvaro, also soll der mich mal grüßen.
Okay, oder sogar cooler als Alvaro wahrscheinlich. Genau.
Soll der mich doch grüßen. Ja, super. Aber das ist für dich ja dann gut.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es halt schön, dass man immer noch ein bisschen, weißt du, normale Sachen machen kann. Ich will immer noch in den Supermarkt gehen und ich will noch, ins Kino gehen können, ohne dass man da irgendwie so einen riesen Aufriss macht. Und ich bin dann, wie gesagt, eher dann Nicht nur schüchterner, sondern einfach ein bisschen diskreter. Ich habe es irgendwie...
Aber du sitzt nicht mit dunkler Sonnenbrille im Kino.
Nein, sieht man ja nichts. Nee, das hilft auch gar nicht. Ich habe es mal probiert und das ist auch echt... die Leute erkennen mich trotzdem.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Alvaro Soler, der übrigens nicht immer in den neuesten Designerklamotten rumläuft. Du bist ein Freund von gebrauchten Sachen, schreibst du auch.
Genau, gibt vieles, was gebraucht besser ist sogar.
Gehst du auf Flohmärkte?
Ja, ich gehe auf Flohmärkte. Im Mauerpark hier in Berlin gibt es ja einen sehr schönen Flohmarkt. Mhm. Da habe ich auch viel Geschirr gekauft, ehrlich gesagt.
Tatsächlich?
Ja, weil es irgendwie cool aussieht.
Ist deine Wohnung also so ein Durcheinander von verschiedenen Styles und irgendwas? Alte Sachen, neue Sachen?
Mhm. Es gibt alles ein bisschen. Es gibt ein ganz altes Klavier auch, was ich gekauft habe, weil es einfach so eine Magie hatte. Ich habe jetzt ein Musikvideo gedreht in Spanien, wo ich ein paar Gitarren hatte fürs Video, die ein bisschen alt waren. Und ich habe die mir dann einfach gekauft danach, weil die einfach so cool waren. Und ich habe die dann auch probiert und vom Sound waren die auch schön. Ja. Und die haben auch so eine eigene Art. Und dasselbe ist mit dekorativen Gegenständen oder alles am Ende hat so seine Geschichte. Und das ist, was ich schön finde an sowas. Ne? Auch wenn man die Geschichte vielleicht nicht kennt, wie bei Secondhand-Klamotten zum Beispiel, da ist es ja eher auch so, dass es erstmal nachhaltig ist. Und zweitens ist es so, dass man Sachen findet, die einzigartig sind, weil es in dem Shop keine zwei oder drei davon gibt oder nur eins. Weißt du, und das ist auch ganz cool.
Stimmt es sogar, dass du auch mal ein altes Auto vor der Schrottpresse gerettet hast?
Ich habe so ein altes Auto, das hat sehr, sehr viele Kilometer. Ich habe letztens wieder gezählt, 300.000 Kilometer.
Was? Und das fährt noch?
Das fährt noch, weil ich das restauriert habe. Mit einer Werkstatt in Madrid habe ich mir dann so ein paar Leute ausgesucht und dann haben wir zusammen das dann so uns durchgeboxt, Sachen, Teile bestellt und sowas. Und dann
Neues wieder. Wäre billiger gewesen wahrscheinlich.
Ja.
Wir spielen jetzt Coldplay für dich. Everglow, was verbindest du damit?
Cool. Ja, Everglow Coldplay ist halt so einfach ein super schönes Lied von Coldplay. Ich finde diese Akkorde, die es gibt in dem Song, ne, die Chris Martin spielt, das ist so wie ein Kunstwerk, so wie ein Gemälde. Coldplay ist einer der meiner Lieblingsbands und die schaffen es immer irgendwie so eine sehr künstlerische Art, in Musik reinzupacken.
Everglow für Alvaro Soler. Nun kommen wir zu einer weiteren Leidenschaft von Alvaro Soler. Der widmet in seinem Buch auch ein ganzes Kapitel, nämlich die Leidenschaft als Koch.
Ja.
Was magst du am liebsten? Spanische Küche, deutsche, japanisch? Mischst du alles durcheinander?
Ja, danke, dass du es gesagt hast. Ich mische eigentlich auch ein bisschen alles, weil ich brauche so ein bisschen Ausgleich. Ich kann nicht jeden Tag nur Spanisch essen oder jeden Tag nur typisch Deutsch oder, weißt du, oder Italienisch. Ich finde, es gibt in jedem Land seine eigene Art und ich finde... Das Schöne daran ist, dass wie bei Musikgenren, man hört nicht immer dasselbe Musikgenre, sondern bei verschiedenen Moods was anderes. Und ich war letztens auch Knödel essen, das war sehr, sehr geil.
Magst du das?
Ja, auf jeden Fall. So Parmesanknödel und so Pilzknödel, Pfefferlingeknödel waren es auch, wie lecker.
Ich krieg Hunger.
Ja, wirklich, das war unfassbar. Das ist in Neukölln, dieser Laden, sehr, sehr gut. Knödelfabrik heißt es. Aber gleichzeitig habe ich dann zum Beispiel mit meinem Bruder, als wir Abendessen waren, haben wir nicht gekocht selber in dem Moment, aber ich war fertig. Aber wir haben was bestellt und dann gab es ein spanisches Restaurant, was irgendwie neu war. Und dann haben wir das von dort bestellt, haben wir so eine Tortilla de Patatas bestellt mit so ein paar Chipirones, so kleine Tintenfische und sowas. Ey, das hat unfassbar geschmeckt. Man geht direkt wieder zu diesen Erinnerungen zurück.
Sind denn spanische Restaurants in Deutschland wirklich gut oder denkst du dann, oh Gott, sowas muss man zu Hause essen?
Das beste spanische Restaurant, das gibt's noch nicht in Berlin. Das muss es noch geben. Da muss ich dran arbeiten.
Wie wichtig ist deine Küche in deiner Wohnung in Berlin?
Ganz wichtig, weil die Küche ist für mich ein Ort, wo man mit den Leuten zusammenkommt und man mit den Leuten spricht, sich unterhält und eben über Sachen ganz entspannt einfach sprechen kann und sich austauschen kann. Und bei mir ist deswegen die Küche eine offene Küche. Das ist so eine Theke. Auf einer Seite kann man sich hinsetzen mit so Barhockern und auf der anderen Seite bin ich dann und kann den Leuten dann Essen servieren, hier mal ein bisschen Wein zeigen, guck mal, das habe ich letztens gekauft oder was auch immer, das habe ich gefunden. Und dann, ja, das ist mega. Also sowas.
Was kochst du am liebsten?
Ich koche am liebsten mit Ofen. Also Ofen mag ich sehr. Ich habe da sehr viele Sachen gemacht, wie Dorade zum Beispiel. Dorade im Ofen, also einfach Fisch.
Das ist nicht so schwer. Die tut man rein, ein bisschen das, Kartoffeln
genau,
dazu.
Genau, es ist mega leicht.
Drauf, ja. Mhm.
Genau, eigentlich traut man sich gar nicht, aber es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Man muss einfach nur die richtigen Rezepte reintun, ein bisschen sehr viel Olivenöl und dann kriegt man das hin.
Und besonders stolz bist du auf deine eigene Variante der spanischen Gazpacho, also so eine kalte Tomatensuppe.
Genau, richtig. Und,
aber vielleicht nicht im November, oder?
Kann man immer essen, trinken auch, oder was auch immer. Ja, genau, das ist Gazpacho bringt mich so ein bisschen immer nach Hause im Gedanken dann und das ist halt sehr frisch und sehr easy und einfach sehr gesund, weil es einfach nur Tomate ist mit Zwiebel, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Brot, vielleicht hängt davon ab, ob man das jetzt so mega gesund machen will oder nicht, aber es schmeckt super, ja.
Was ist das Besondere an deiner Variante?
Meine Variante ist so ein Mix aus Salmorejo und Gazpacho. Salmorejo ist eine, die man eher im Süden macht. Die macht man dann eher mit Brot auch und hat dann da noch über der Tomatensuppe noch so gekochtes Ei und Jamon sozusagen, so crispy. Und ich mache so eine Gazpacho eher, weil ich nicht so viel Brot benutze. Und dann mache ich aber trotzdem das Ei und das Jamon drüber. Das schmeckt unfassbar lecker.
Und wenn Sie das mal nachkochen wollen, das ganz private Gazpacho-Rezept von Alvaro Soler finden Sie auch bei uns im Internet auf hr1.de.
Ach ja.
Da können Sie das genau nachlesen und dann nachkochen. Vielen Dank dafür.
Wusste ich gar nicht.
Ja. Hast du noch Lust, was kurz anzuspielen? Wir sind
voll
ja
gerne.
Fast fertig mit der Sendung.
Ich kann die letzte Single mal anspielen.
Sehr gerne.
A ver.
Y dicen que buscas tu pesadilla. Tu cuerpo en mi sabana.
Okay, perfekt.
Okay.
Ja, das ist die letzte Single, ja, ist mañana. Die habe ich mit zwei kolumbianischen Kumpels gemacht, die heißen Galil Landi. Unfassbare Songwriter und Producer in Lateinamerika und in L.A. gerade. Genau, das ist der Song, mañana.
Dicen que buscas tu presa y la alumbras y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mi sábana le ha prendido fuego a mi cama. Vuelve que te necesito. Quédate aquí otro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana, na, 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 na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti, oh. Hasta la mañana, na, 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 na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir, yeah. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decir de todo al oído porque te quiero sentir. Ey. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decir de todo al oído porque te quiero sentir hasta la mañana, na, 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 na.
Rosalía, danke schön.
Na klar, danke schön.
Manche erfolgreiche Menschen schreiben am Ende ihres langen Lebens ihre Autobiografie, blicken zurück auf die großen Erfolge und ihre Krisen. Alvaro Soler hat das jetzt schon mit 30 gemacht. Ist das nicht eigentlich ein bisschen früh gewesen für eine Autobiografie?
Genau, deswegen, es ist eigentlich einfach für mich so gewesen, dass ich gar nicht wirklich so die Musik von meinem Leben schildern wollte, weil es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Ich wollte eben durch Gespräche, die ich gehabt hatte in der Quarantäne letztens, war das so, dass ich dachte, Mann, es gibt sehr viele Sachen über Kulturen, wo ich sehr neugierig bin und wo ich sehr gespannt bin, was für Gespräche noch aufkommen, was Herkunft angeht und was Heimat angeht. Und was macht das aus, ab wann ist Heimat für uns Heimat oder ab wann ist man von einem Ort oder nicht? Also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich in Deutschland bin, voll viele Leute mir dann sagen, wenn ich erzähle über meinen Vater und so, meine Mutter, und dann sage ich, mein Vater ist in Indonesien geboren, dann meinte, ah ja, da ist dein Vater Indoneser. Und ich so, nein, weil er hat keine indonesische Wurzeln, seine Eltern waren deutsch auch. Aber für viele Leute ist dann, ja, dann ist er aus Indonesien. Und dann ist es so lustig, ne, ab welchem Punkt man dann von wo ist. Und ich animiere einfach alle, neugierig zu sein. Deswegen ist das Buch gar nicht so wirklich autobiografisch gemeint, in dem Aspekt, um jemanden zu belehren, sondern eher diese Gespräche zu animieren und die Leute irgendwie dann gut kennenzulernen.
Also es geht eigentlich um die Frage, wo kommt man her, wo
genau
ist man geprägt? Nach so einer Blitzkarriere, wie du sie gemacht hast in den letzten Jahren, kann man sich natürlich fragen, wie lange kann das noch weitergehen oder wie lange soll das noch so weitergehen? Also was wäre denn dein Traum eigentlich?
Mein Traum ist es, das zu machen, was mich glücklich macht. Ich finde sehr viel Freude in sehr vielen Sachen im Leben. Und Musik ist einfach der größte Ausgleich, den ich haben kann. Und mit der Musik andere Menschen happy zu machen, das ist irgendwie echt ein Traum. Und deswegen würde ich das weitermachen. Und ich glaube, dass die Musik sich auch entwickeln wird, wie alles andere und wie die Welt sich auch entwickelt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was noch auf mich zukommt und was auf euch zukommt.
Das wird sehr schön. Ich meine, noch größer, noch erfolgreicher geht ja in diesem Fall kaum.
Ja, es geht ja auch nicht darum.
Die Frage, geht es jetzt darum, dieses Level zu erreichen oder worum geht es denn dann, wenn es nicht darum geht?
Es geht darum, dass man mit dem, was man macht, zufrieden ist und die Messages, die man hat, den Leuten einfach rüberbringt. Und ob der Song jetzt 80, ob ich jetzt weitere 80 Goldplatten oder Platinplatten irgendwie ansammeln oder so, ist für mich nicht wichtig. Es ist eher so, dass man diese Verbindung mit den Leuten nicht verliert. Und diese Verbindung mit den Leuten, damit meine ich auch eben die Konzerte, dass man dort eine schöne Zeit hat, dass man dort improvisieren kann, dass man dort einfach ja, Sachen experimentiert, weißt du, und dann ist es eben für mich diese Verbindung mit den Leuten das Wichtige.
Was wäre dein Traum so in 10 Jahren? Wo möchtest du dann leben? Was möchtest du dann machen?
Ich lasse mich überraschen einfach vom Leben, weißt du? Das ist, was ich gerade mache.
Könntest du dir vorstellen, für immer in Berlin zu bleiben oder hast du oft auch Heimweh, schlicht und einfach nach Spanien?
Auf jeden Fall. Ich kann nicht mein ganzes Leben in Berlin bleiben, das sage ich dir jetzt. Also ich kann nicht meinen ganzen Winter hier bleiben. Das ist total schwierig.
Ja, der November ist schon so eine Sache, ne?
Ja, also das ist schwierig. Also ich habe jetzt natürlich viel zu tun auch in Berlin, was auch schön ist. Aber ich glaube, dass für mich, also Barcelona ist immer noch meine Heimat. Also allein, dass meine Familie da ist. Ne? Ich glaube, ich verstehe viele Leute, die hier leben, auch wenn seine Familie hier ist, dann ist es dann auch cool. Ne? Dann kann man eben das anders kombinieren. Aber bei mir, wenn ich so weit weg bin von meiner Family und dann hier und dann mit diesem Wetter noch, dann ist es für mich noch ein bisschen schwieriger.
Ja. Gut, der nächste Flieger nach Madrid oder Barcelona ist ja auch nicht so weit. Mm-mm. Ich danke dir sehr herzlich, dass du heute bei uns warst im HR1 Talk.
Danke auch.
Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast was Klitzekleines auswendig aufsagt.
Oh Gott, so ein Gedicht oder was?
Wenn du was hast oder noch was singst, also gut, wie du willst.
Ich finde, man sollte nicht zu viel planen, aber die größte Kunst ist, durchs Leben zu laufen und zu improvisieren und die richtigen Entscheidungen aus dem Bauch zu treffen.
Dann wünsche ich dir viel Spaß und viele Ideen beim Laufen durchs Leben für die nächste Zeit. Herzlichen Dank, Alvaro Soler, für diese Schlussworte.
Dankeschön.
Mein Name ist Uwe Berndt. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Und wir zwei wünschen einen schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Buen Domingo. Ciao.
HR1. Genau meins.